Liebe Geschwister, heute lesen wir weiter im zweiten Brief an die Korinther. Der Brief an die Korinther stellt uns und den Korinthern vor Augen, wie und mit welcher Einstellung sie ihr Leben als Diener des Herrn führen sollen. Und es ist daher ein besonders praktischer Brief und er enthält viele Ermutigungen und auch Ermahnungen, die für unser Leben als Nachfolger von Jesus sehr wichtig sind. Ich möchte euch gleich bitten, dass ihr, wenn ihr eure Bibel dabei habt, 2. Korinther Kapitel 6 aufschlagt. Und da wollen wir gemeinsam lesen ab Vers 14 bis Kapitel 7, Vers 1. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Zieht nicht in einem fremden Joch, haben wir gelesen in Vers 1. Im Lexikon kann man nachlesen und da heißt es, ein Joch ist ein Zuggeschirr, mit dem zwei Ochsen vor einen Wagen oder Pflug gespannt werden. Oder auch eine Schultertrage, mit der Körbe oder Eimer getragen werden. Man liest also daraus ab, dass es bei einem Joch irgendwie um Arbeit, ums Ziehen oder Tragen geht. Soweit die Definition aus dem Lexikon. Ich möchte jetzt gar nicht da näher drauf eingehen. Was sagt aber die Bibel dazu? Wie definiert die Bibel den Begriff Joch? Um das herauszufinden, müssen wir im Prinzip alle Bibelstellen anschauen, wo der Begriff Joch vorkommt. Das liegt einfach daran, weil die Bibel ein ganz einzigartiges Buch ist. Die Bibel ist das Wort Gottes und das Wort Gottes definiert sich aus sich selber heraus. Es braucht kein Lexikon. Gott braucht kein Lexikon, das von Menschen geschrieben ist, um sein Wort zu erklären. Aber es ist natürlich klar, dass wir jetzt nicht die Zeit haben, um alle diese Bibelstellen anzuschauen. Insgesamt 59 Mal kommt das Wort Joch in der Schlachter 2000 Übersetzung vor. Ich habe jetzt 5 Stellen von diesen 59 herausgegriffen, die meiner Meinung nach am besten den Begriff Joch umschreiben. Zunächst lesen wir im 3. Buch Mose, Kapitel 26, Vers 16. Ich, der Herr, bin euer Gott, der ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, damit ihr nicht mehr ihre Knechte sein solltet. Und ich habe die Stangen eures Joches zerbrochen und euch aufrecht gehen lassen. Hier spricht der Herr zu seinem Volk und er erinnert sie daran, dass er sie aus Ägypten herausgeführt hat, wo sie Knechte waren, und dass er das Joch ihrer ägyptischen Knechtschaft zerbrochen hat, damit sie wieder aufrecht gehen können und nicht mehr gebückt unter der Last der Knechtschaft gehen müssen. Ägypten, und das wissen wir aus anderen Stellen in der Bibel, ist ein Bild für diese Welt. In dieser Welt gibt es einen Fürsten, nämlich den Teufel. Dieser legt ein hartes Joch auf die Menschen, sodass sie unter der Last schwer gebückt durchs Leben gehen müssen. Jeder Mensch ist von Geburt an Eigentum dieses Fürsten dieser Welt. Erst wenn ein Mensch Jesus als seinen Retter annimmt, wird er gerettet aus dem Joch des Teufels und darf als freier Mensch Gottes ein neues Leben beginnen. Wir können also aus diesem Abschnitt mitnehmen, dass es ein Joch dieser Welt gibt, dass das Joch des Teufels ist und dass die meisten Menschen schwer gebückt unter diesem Joch durchs Leben gehen müssen. Wir lesen weiter in Jesaja. Jesaja Kapitel 9, die Verse 1 bis 3. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers, wie am Tag Midians. Das ist eine Stelle aus dem Alten Testament, die eine prophetische Ankündigung von Jesus kommen ist. Jesus ist derjenige, der das Joch des Teufels zerbrochen hat, der Gefangene befreit und sie zu großem Jubel führt. Wir nehmen also mit, dass uns Jesus von dem Joch des Teufels befreien kann. Wir lesen noch einmal in Jesaja, diesmal in Kapitel 58, die Verse 6 bis 10. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht. Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinwegtust, das höhnische Fingerzeigen und das unheilvolle Reden, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtende Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Hier spricht Gott der Herr, dass er von seinem Volk genau dasselbe erwartet, was er auch tut. Genauso wie Jesus die Gefangenen des Teufels befreit, so soll auch sein Volk Unterdrückte befreien. Jesus will, dass wir uns gegen Ungerechtigkeit wenden und uns für Menschen einsetzen, die Unrecht erleiden oder in Not sind. Jesus will, dass sein Volk Gerechtigkeit und Barmherzigkeit übt. In Matthäus Kapitel 11, Verse 29 und 30 sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die letzte Bibelstelle, die ich in diesem Zusammenhang lesen möchte, ist Galater Kapitel 5, Vers 1. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Hier ermahnt uns das Wort Gottes, auf unsere Freiheit, die uns Jesus als Kinder Gottes geschenkt hat, Acht zu geben. Der Feind, der Teufel, schläft nicht und will uns wieder in Ketten legen und das alte Joch aufzwingen. Wir sollen wieder ein Leben wie vor unserer Bekehrung leben und unser Zeugnis als Christen soll zunichte gemacht werden. Wenn wir diese fünf Bibelstellen einmal zusammenfassen, können wir Folgendes sagen. Es gibt zwei Joche in dieser Welt. Jeder Mensch steht entweder unter dem einen Joch oder unter dem anderen. Diese beiden Joche sind das Joch Jesu und das Joch des Teufels. Entweder gehört ein Mensch Jesus oder gehört dem Teufel. Dazwischen gibt es nichts. Wenn man unter dem Joch des Teufels steht, wird man gezwungen, unter der Sünde zu leben. Denn genau dazu ist der Teufel auf dieser Welt. Um die Menschen zur Sünde, das heißt zum Ungehorsam gegen Gott, zu verleiten. Jesus andererseits kam auf diese Welt und nahm unsere Schuld am Kreuz auf sich, um damit das Werk des Teufels zu zerstören. Jesus macht alle Sünde ungültig. Er annulliert alle Sünden, zu denen der Teufel einen Menschen im Lauf seines Lebens verführte oder noch verführen wird. Es ist also gerade so, als ob der Teufel nie irgendetwas getan hätte. Das gilt aber nur für den, der das ganz persönlich für sich im Glauben annimmt, der Jesus seine Schuld bekennt und ihm sein Leben schenkt. Jeder, der das tut, steht vor Gott so da, als ob er in seinem Leben noch nie eine Sünde getan hätte, ja noch nicht einmal an Sünde gedacht hätte. Wenn man so diese Dinge hört hier über die Sünde und die Schuld, dann ist es ja etwas, wo die ganze Welt davonläuft. Jeder Mensch läuft von Natur aus vor seiner Schuld davon. Das haben schon die ersten Menschen getan. Die haben sich als erstes gleich im Gebüsch versteckt, als sie gesündigt hatten. Und das Wort Sünde ist in der Welt eigentlich ganz unpopulär heutzutage. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem Arbeitskollegen, den wollte ich zu einem Vortrag von mir einladen. Und wie wir da so ins Gespräch kamen, er fand es ganz interessant, was ich da alles so mache, habe ich schon gemerkt, ich muss da ein bisschen tiefer einsteigen, weil ihm das nur so locker von der rein theoretischen Seite interessiert hat. Und ich fühlte mich gedrängt, das Thema in Richtung Sünde irgendwie zu bringen. Aber sobald nur dieses Wort fiel, hat sich schlagartig das Gespräch verändert. Also Sünde, das war für ihn ja was völlig Altmodisches. Das war für ihn etwas, ja, ich habe dann gesagt, Jesus sagt, wenn du eine Frau schon im Herzen ansiehst und sie begehrst, dann hast du gesündigt. Dann hat er gesagt, ja, dann dürfte ich ja überhaupt nichts mehr tun. Ja? Also das war scheinbar seine Lieblingsbeschäftigung. Das Gespräch war sehr schnell zu Ende. Er wollte dann nichts mehr weiter wissen. Das hat ihm schon gereicht. Die Welt sagt, Schuld, das Thema haben wir gar nicht, das gibt's nicht. Der Buddhist, der geht sogar so weit, dass er sagt, Schuld ist eine Einbildung. Das bilden wir uns ein. Der Buddhist denkt ja, dass er durch Meditation Gott gleich werden kann. Wir hätten nur vergessen, dass wir Gott sind. Und Sünde würden wir uns einbilden. Es gibt keine Schuld. In dieser Täuschung lebt die Welt. Aber im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8, lesen wir, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Die Bibel sagt, wer einmal aus dem Joch des Teufels befreit ist, gehört einem anderen Reich an. Er ist nicht mehr Teil des Reiches des Teufels, sondern ist Mitbürger des Reichs Gottes. Auch er trägt, solange er noch auf dieser Welt ist, eine Last, ein Joch. Doch ganz anders als das vorherige Joch, das uns zerstören wollte, will uns das Joch Jesu ein neues Leben schenken. Dieses Joch von Jesus ist sanft und seine Last ist leicht. Und es besteht darin, dass wir den Menschen Gutes tun, dass wir uns gegen Ungerechtigkeit und Not in dieser Welt wenden, indem wir uns für andere einsetzen und dass wir ihnen die frohe Botschaft, das Evangelium weitersagen, auch gegen Widerstände. In Markus Kapitel 8, Vers 34 sagt Jesus, und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Dass das alles dem Teufel nicht gefällt, können wir uns, denke ich, vorstellen. Wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, verliert der Teufel einen Bürger seines Reichs an das Reich Gottes. Das wurmt ihn. Er will diesen Menschen wieder zurückgewinnen und ihm wieder das alte Joch auferlegen. Hier heißt es also für uns aufzupassen. Aber ich komme darauf noch zurück. Nach diesem längeren Ausflug zum Begriff des Jochs verstehen wir hoffentlich besser, was Paulus im 2. Korintherbrief meint. In unserem heutigen Bibeltext werden in den Versen 14, 15 und 16 verschiedene Gegensätze aufgezählt. Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, Licht und Finsternis, Christus bzw. Jesus und Belial bzw. der Teufel, der Gläubige und der Ungläubige, der Tempel Gottes, wo Gott angebetet wird, und Götzenbilder, die in einem Götzentempel angebetet werden. Paulus verwendet diese Gegensätze, um den Korinthern klar zu machen, dass sich beides zusammen unmöglich verträgt. Zum Beispiel im Fall der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet ja, dass ein Mensch versucht, Gottes Gebote zu halten. Gottes Gebote sind sein Gesetz. Gesetzlosigkeit besagt hingegen, und das sagt ja schon der Name, dass man so lebt, als ob man das Gesetz los sei. Man lebt also praktisch ohne das Gesetz Gottes. Ganz so wie ein Gesetzloser im Wilden Westen, von dem überall ein Plakat hing: Wanted, dead or alive, gesucht, tot oder lebendig. Wer nicht unter dem Gesetz steht, darf auch keinen Schutz von dem Gesetz erwarten. Jeder, der den Gesetzlosen traf, durfte mit ihm machen, was er wollte. Er durfte ihn gefangen nehmen oder ihn sogar töten. Genauso ist es mit den Menschen, die nicht an Jesus glauben. Sie sind auch Gesetzlose. Wenn der Teufel sie erwischt, darf er mit ihnen machen, was er will. Sie sind ständig in Lebensgefahr. Denn wenn sie ohne Jesus sterben, erwartet sie das schlimmere Schicksal, nämlich der ewige Tod in der Hölle. Ein anderes Bild, das Paulus verwendet, ist das Bild vom Tempel. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass in einem Tempel vor allem eins gemacht wird. Es wird geopfert und gebetet. Und genau das sollen wir als neutestamentliche Gläubige auch tun. Nur ist unser Tempel kein Tempel mehr aus Steinen erbaut natürlich, sondern es ist unser Leib, unser Leben. Jesus lebt in uns. Und er möchte, dass unser Leben ein Opfer für Gott und Anbetung für Gott ist. Im Götzentempel aber werden tote Götzen, tote Figuren aus Stein oder Holz angebetet. Beides sind unvereinbare Gegensätze. Jesus spricht in Matthäus Kapitel 6, Vers 24: Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Hier bezieht sich Jesus vor allem auf den Götzen der Geldgier. Aber es ist schon klar, dass er im Grunde alle Götzen meint, die eine Erfindung des Teufels sind, um die Menschen in sein Joch zu spannen. Wir sehen also aus diesen Vergleichen Folgendes. Es geht darum, dass wir uns klar auf eine Seite stellen, denn es gibt kein Dazwischen. Entweder ist man ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels. Die Bibel ist hier absolut unmissverständlich. Das ist eigentlich so ein Punkt, der für die Welt schwer verständlich ist. Und dieses Schwarz-Weiß-Denken, das wird uns Christen auch oft vorgeworfen. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir leben, wo sehr viel von Toleranz gesprochen wird. Man darf doch den anderen nicht verletzen, indem man ihm solche knallharten Worte da entgegensagt. Sicher, der eine oder andere wird dann nichts mehr von uns wissen wollen. Aber sollen wir deswegen die Wahrheit verschweigen? Es ist auch ganz schwer für die Welt zu glauben, dass es so ist. Wenn man sich umschaut, uns Christen, unterscheiden wir uns so stark von den anderen Menschen? Wir tragen ja kein Mal an der Stirn, das jeder sehen kann, oder an der Hand, dass wir zu Jesus gehören. Man sieht uns das nicht an. Es ist ja ein Werk, das Gott in unserem Herzen getan hat. Und manchmal fallen wir leider auch wirklich nicht auf, weil unser Leben einfach zu wenig Zeugnis ist für Jesus. Aber im Großen und Ganzen stimmt es schon. Ein religiöser Mensch unterscheidet sich vielleicht gar nicht mal so sehr rein äußerlich betrachtet von einem echten Christen. Und wenn wir jetzt sagen, dass es nur eine Wahrheit gibt, dann kann das bedeuten, dass uns die Welt nicht mehr liebt, sondern hasst. Die Welt sagt dann, wie sie es schon zu Jesus gesagt hat, den kennen wir doch, wie der früher war. Der ist doch mit uns aufgewachsen. Jetzt auf einmal redet er ganz anders, benimmt er sich anders. Genauso ging es Jesus auch. Er ist doch nur der Sohn eines Zimmermanns. Wir kennen seine Schwestern und Brüder. Die Welt urteilt nur nach dem Schein, nur nach dem, was vor Augen ist. Und sie kann das nicht erkennen, was in einem Menschen steckt. Und es ist ja auch egal. Deswegen sind es zwei unvereinbare Gegensätze. Das sich klar auf eine Seite stellen, bedeutet aber, dass wir keine Kompromisse in unserem Leben mit dem Teufel schließen dürfen. Gott möchte, dass wir uns absondern vom Bösen, uns vom Bösen fernhalten. In Vers 17 unseres heutigen Bibeltexts haben wir gelesen, darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Wir sollen nichts Unreines anrühren. Ja, nicht einmal anrühren. Jeden Kontakt mit der Sünde meiden. Wir sollen nicht antasten, wie sich Sünde anfühlt, so ein bisschen ausprobieren, nach dem Motto, ein bisschen Sünde kann nicht schaden. Sünde ist dazu viel zu gefährlich. Sie tarnt sich zunächst als etwas Schönes, Verlockendes, aber wenn wir uns auf sie einlassen, dann zeigt sie ihr wahres Gesicht und fällt über uns her wie ein wildes Raubtier. Deswegen will Gott, dass wir uns von der Sünde fernhalten und uns absondern. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir jeden Kontakt mit dieser sündigen Welt vermeiden sollen. Das geht sowieso nicht. Und dann müssten wir in ein Kloster ziehen, ganz fern von der Welt. Und auch das würde überhaupt nichts nützen, weil wir nämlich die Sünde mitnehmen. Die Sünde ist in uns, die steckt in unserem sündigen Leib, in unserem Fleisch, in unseren Begierden und begehrlichen Gedanken. Was Gott hier eigentlich meint, ist, dass wir uns heiligen sollen, wir sollen ganz für Gott da sein, für ihn leben wollen und uns eindeutig auf seine Seite stellen. Und das ist genau etwas, was uns sehr schwer fällt und was kein Mensch auf Anhieb kann. Und solange wir noch auf dieser Welt sind, kann das kein Mensch wirklich perfekt. Aber wir können Hoffnung haben, weil Gott nämlich gar nicht erwartet, dass wir perfekt sind. Sonst hätte er keinen von uns hier angenommen. Gott kennt uns und er weiß schon, dass das gar nicht geht. Aber Gott erwartet von uns, dass wir uns langsam von ihm verändern lassen. Dass wir uns auf ihn und sein Wort einlassen und uns im Dienst für ihn langsam verwandeln lassen. Kurzum, wir sollen das tun, was in Römer Kapitel 12, Vers 2 steht. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wenn wir uns verändern lassen wollen, dann geht das aber nur, solange wir noch Bürger seines Reichs sind. Wenn wir wieder anfangen, als Bürger des alten Reichs zu leben, wird Jesus immer weniger Einfluss auf unser Leben haben. Und wir werden mehr und mehr wieder unter die Knechtschaft des Teufels kommen. dann kann uns Gott nicht verwandeln. Und wir stehen sogar in Gefahr, wenn es zu weit geht, ganz von Jesus abzufallen. Das nehme ich bei euch nicht an, liebe Geschwister, aber ich will es doch gesagt haben, weil die Schrift so eindeutig in diesem Punkt ist. Und weil wir alle, und ich allen voran, doch immer wieder viel zu leichtsinnig sind. Wir meinen oft, es könne uns als Kinder Gottes im Grunde gar nichts mehr passieren. Übersehen dabei aber, dass der Feind nicht schläft und gerade gerne bei Kindern Gottes wieder Beute machen will. Zu gern will er wieder ein Kind Gottes unter die Sünde knechten. Petrus sagt in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Zu wem sagt denn das Petrus? Sagt er das zu den Ungläubigen? Nein, der Brief ist an die Gläubigen gerichtet. Die haben diese Ermahnung am allernotwendigsten, weil sie ein besonders begehrtes Ziel des Teufels sind. Das Problem ist hier an der Stelle, dass wir uns gerne immer wieder auf uns selber verlassen. Auf unseren Verstand beispielsweise. Aber gerade der ist ja seit dem Sündenfall nicht mehr ganz in Ordnung. Der trügt uns oft. Stattdessen sollen wir uns immer mit Gott abgleichen und mit seinem Willen. Es ist wie mit einem Schiff, das auf hoher See fährt und wo der Kompass nur noch so halbwegs funktioniert. Manchmal zeigt der Kompass die richtige Richtung an, manchmal nicht. Wie kann das Schiff jetzt den Kurs beibehalten? Nun, heutzutage macht man das nicht mehr so oft, da hat man GPS-Systeme, aber vor einigen Jahrhunderten haben die Seefahrer zum Himmel aufgeblickt, haben die Sterne angeschaut und geschaut, wo sind bestimmte Sterne, in welchen Positionen, haben das ausgemessen. Und so wussten sie, aha, da müssen wir noch ein bisschen den Kurs korrigieren, da sind wir momentan falsch dran. Sie haben zum Himmel aufgeblickt. Wir könnten also auch sagen, übertragen auf unser Leben, wir müssen immer wieder diese Kurskorrektur vornehmen, indem wir auf Gott schauen, der auch im Himmel ist, ja. Paulus schreibt in unserem heutigen Bibeltext in Kapitel 7, Vers 1, dass wir uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen sollen. Was meint ihr jetzt mit dieser Befleckung? Da steht natürlich ein Bild dahinter. Das ist das Bild eines weißen Kleides. Heute schneit es gerade so schön draußen und wie ich hierher gefahren bin zu der Predigt, da habe ich einfach dem Herrn Jesus im Stillen gedankt, dass er heute so gnädigerweise Decke drüber deckt. Gestern hat es ja noch geschüttet, die Welt war regelrecht überflutet. Ich habe ihm einen Besuch gestern gemacht, wo ich länger mit dem Auto unterwegs war und bin auf die Landstraßen gefahren und da sah es wirklich so aus, als ob jetzt die Sintflut losging. Also die Straße war teilweise schon gefährdet, gar nicht mehr passieren zu können. Das Wasser ist ja ein Bild für die Flut in dieser Welt, für die Völkerflut, für die Sündenflut, für etwas, wo wir uns nicht gegen wehren können. Und diese ganze Welt ist einfach voll damit. Und jetzt hat Gott hier gar nicht lang gefackelt, er lässt es einfach schneien. Er zieht seinen Sündern, die an ihn glauben, ein weißes Kleid an. Und jetzt haben wir dieses weiße Kleid der Gerechtigkeit. Das hat uns Jesus verliehen. Dieses Kleid macht uns deutlich, dass wir durch das Opfer, das Jesus am Kreuz für unsere Sünden vollbracht hat, vor Gott völlig rein dastehen. Dieses Kleid werden wir in Ewigkeit tragen. In Offenbarung, Kapitel 7, Vers 9 lesen wir: Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Das werden wir sein, Wir werden zu dieser großen Schar gehören, wenn wir unsere ewige Heimat im Himmel erreichen. Aber wir sind noch nicht im Himmel. Noch sind wir auf dieser Welt und da kann das Kleid eben noch Flecken bekommen. Und die Flecken bekommt es durch unsere Sünden. Das ist die Befleckung, von der Paulus hier spricht. Und gerade damit haben wir als Kinder Gottes leider immer noch viel zu kämpfen, mit diesen Befleckungen. Und deswegen finden wir im Neuen Testament auch so viele Beispiele, wo wir davor gewarnt werden. Eine ganz ausführliche Aufzählung möglicher Befleckungen finden wir im Brief an die Epheser, Kapitel 5 und 6, sowie im 1. Petrusbrief, Kapitel 2 und 3. Im Brief an die Epheser steht: Wir sollen keine sexuelle Unmoral oder Schamlosigkeit begehen, nicht habsüchtig sein, keine unanständigen Worte in den Mund nehmen, nicht schwätzen und keine derben Witze reißen, nicht leichtsinnig sein, uns nicht betrinken. Die Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen, die Männer sollen ihre Frauen lieben, die Kinder sollen ihren Eltern gehorchen, die Väter sollen die Kinder nicht zum Zorn reizen. Untergebene sollen ihren Vorgesetzten gehorchen, Vorgesetzte sollen ihre Untergebenen nicht bedrohen. Im ersten Brief des Petrus lesen wir zusätzlich: Wir sollen uns fleischlicher Begierden enthalten, wir sollen gute Werke tun. Die Frauen sollen sich nicht mit Schmuck, sondern mit einem sanften und stillen Gemüt schmücken. Wir sollen barmherzig, mitfühlend und gütig sein, sollen Böses mit Gutem vergelten, sollen alle Zeit bereit sein, das Evangelium zu verkünden, sollen innige Liebe untereinander haben, sollen einander dienen, sollen einander unterordnen, besonders den Ältesten, sollen all unsere Sorgen auf Gott werfen, sollen nüchtern und stets wachsam bleiben. Das ist schon eine ganz lange Liste, aber die ist nicht vollständig. In der Bibel steht noch mehr. Und man könnte eigentlich ganz schnell den Mut verlieren. Das kann doch kein Mensch schaffen, könnte man denken. Und es stimmt auch. Aus eigener Kraft kann das keiner von uns. Nur dadurch, dass der Geist Gottes in uns lebt, können wir immer wieder Siege erringen. Und das ist deswegen so, weil dieser Geist Gott gehorchen möchte. Er will gerne gehorchen. Aber er hat ständig zu streiten gegen unsere Begierden, die in unserem fleischlichen Leib stecken. Und ich denke, jeder echte Christ lebt in diesem Spannungsfeld. Das ist das, was die Welt nicht sehen kann. Aber jeder Christ, der Jesus in seinem Herzen hat, der weiß davon. Der kennt es. Es ist ein ständiger Kampf in uns zwischen Gut und Böse. Und wir können da nur den Sieg erringen, wenn wir uns gerade ganz bewusst sind, wo wir anfällig sind, wo wir für Sünde anfällig sind, wo sind unsere Schwächen, und wachsam bleiben und mit Jesus im Gebet verbunden bleiben. Nur so können wir siegen. Im Garten Gethsemane vor seiner Kreuzigung sagte Jesus: Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Dieser Aufruf gilt auch uns. Und ich möchte da gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Wozu ist jetzt also diese lange Liste gut? Diese lange Liste soll uns nicht den Mut nehmen, sondern sie soll uns wachsam halten. Wenn wir diese Liste hören, dann sollen wir nicht denken, das schaffe ich eh nicht, sondern wir sollen denken und beten: Da bin ich anfällig dafür. Das betrifft auch mich. Lieber Herr Jesus, hilf mir hier und verändere du mich, dass ich dir gehorchen kann. Wo seid ihr schwach und anfällig für Sünde? Ich denke, jeder von euch weiß das im Grunde schon. Und wo er es nicht weiß, kann es ihm Gott zeigen. So gehen zum Beispiel meine Gedanken leicht nach dem anderen Geschlecht spazieren. Ein weit verbreitetes Phänomen unter Männern. Ich neige auch zu leichtsinnigem Verhalten, weshalb ich besonders diszipliniert gegen mich selbst sein muss. Und ich bin schnell von Technik begeistert und neige dazu, die Technik zu vergöttern. Überhaupt Technik ist heutzutage etwas, was uns umgibt. Und die junge Generation, die kann davon ein Lied singen. Nicht nur Computer, Computerspiele, Internet. Womit verbringt ihr eure Zeit? Sitzt ihr vielleicht nach Mitternacht noch dran und schaut irgendwelche YouTube-Filme an? Vielleicht denkt ihr, das kann mir nicht schaden, das tut mir nichts. Aber der Teufel ist raffinierter als ihr. Glaubt es mir. Der Teufel ist der klügste Engel, den Gott erschaffen hat. Der Teufel ist klüger als jeder Mensch. Er kennt jeden von uns. Das ist erschreckend, aber wahr. Wenn wir versuchen, auf eigene Faust diesem Fürsten zu widerstehen, dann werden wir immer verlieren. Der Einzige, der stärker ist, ist Jesus. Wenn wir bei ihm bleiben, brauchen wir uns überhaupt nicht fürchten. Aber sobald wir anfangen, leichtsinnig zu werden, hat er uns schon am Schlawittl, sage ich mal. Fernsehen, Internet, all diese Dinge, Computerspiele. Das sind nur einige Punkte. Was können wir jetzt also tun, damit wir da nicht reintappen, dass wir nicht in einen Fallstrick des Teufels geraten? Und ich denke, zwei Dinge sind hier aus dem Wort Gottes ganz klar erkennbar. Erstens, wir können beten. Das Gebet ist etwas, was ich hier an dieser Gemeinde ganz besonders schätze und liebe. So habe ich die Gemeinde nämlich kennengelernt, wie ich zum Glauben kam, als eine betende Gemeinde. Und ihr glaubt nicht, das ist das Wichtigste aus der Schrift auch betrachtet, was ein Christ, und das Bedeutungsvollste, was ein Christ tun kann, beten, mit Gott in Verbindung bleiben, Jesus um Hilfe bitten, dass wir nicht in Versuchung geraten. Und wir können für andere beten, dass sie nicht der Versuchung zum Opfer fallen. Ich weiß nicht, ob ihr es hier macht, aber ich denke, dass wir in unseren Gebetsstunden und in den Hauskreisen, wo es um persönliche Dinge und Belange geht, nicht nur um das persönliche Wohlergehen beten sollten, sondern wir sollten auch dafür beten, dass die Geschwister standhaft bleiben. Ganz wichtig. Wir gehören zusammen. Wenn einer von uns stolpert, dann kann uns das doch nicht kalt lassen. Das ist ja einer von uns. Und ich denke, das zeigt unsere Liebe füreinander, wenn wir darum beten, dass unsere Geschwister standhaft bleiben, dass sie ein Licht und Zeugnis in der Welt sind. Mich freut es immer, wenn im Gottesdienst, so wie heute wieder, Geschwister nach vorne gehen und von ihrem Leben mit Jesus erzählen. Wenn sie erzählen, was Gott in ihrem Leben getan hat, wie er zu ihnen spricht und wie sie sich darüber freuen. Und dann freue ich mich auch. Genauso wie wir uns darüber freuen, wenn aber Gott in jemandes Leben Gutes getan hat, sollten wir aber auch mitfühlen und uns mitkümmern, wenn jemand Schweres zu erleiden hat und Hilfe braucht. In Römer Kapitel 12, Vers 15 heißt es, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Das ist nicht nur eine theoretische Anweisung, das ist ganz praktisch. Es geht nicht nur darum, Mitgefühl zu haben, sondern auch Hilfe zu geben. Und da ist Gebet eine ganz wunderbare Hilfe, die jeder von uns leisten kann. Und gleichzeitig ist es die größte Hilfe, die wir anbieten können. Warum? Weil das Gebet bewegt den Arm Gottes. Und wer ist stärker als Gott, frage ich euch. Wer kann mehr bewirken als Gott? Jesus war übrigens auch ein ganz großer Beter. Wir lesen immer wieder in den Evangelien, dass er die Einsamkeit suchte und dort zu seinem Vater betete. Er hat auch mitten unter den Leuten gebetet, manchmal auch ganz laut, zum Beispiel bei der Auferweckung des Lazarus oder im hohepriesterlichen Gebet im Johannesevangelium. Gebet ist das eine und es sollte an erster Stelle stehen. Das zweite, was wir tun können, ist handeln, nämlich dienen. Jesus selber war der größte aller Diener. Er diente allen Menschen durch seine Heilungen und Wunder, seine Worte, aber vor allem durch sein Opfer am Kreuz für die Schuld der Menschen. Wenn wir dienen, geben wir der Sünde in unserem Leben keinen Raum mehr, Wir kommen sozusagen nicht mehr auf dumme Gedanken. Aber auch da müssen wir aufpassen, dass wir die Ausgeglichenheit bewahren. Wenn wir vor lauter Diensten nicht mehr mit Gott reden, keine enge Beziehung mehr mit ihm haben, nicht mehr beten, dann machen wir was falsch. Und gerade da ist wieder Weisheit gefragt, die wir von Gott erbitten müssen, weil der Teufel will selbst hier alles durcheinander bringen. Es gibt Christen, die einen Burnout haben, weil sie zu viel machen, die ständig von einer Veranstaltung zur nächsten hecheln. Andererseits gibt es auch Christen, die sich zurücklehnen und die kaum Dienste haben. Beides ist gefährlich. Und es geht einfach darum, dass wir hier das richtige Maß finden. Es geht um die richtige Einstellung und den Blick auf Jesus. Weil beides, das eine, wenn ich zu viel tue, und das andere, wenn ich zu wenig tue, ist eigentlich letztlich nichts anderes als eine verkappte Selbstsucht. Derjenige, der viel machen und tun will, der will sich selber einen Namen schaffen, dadurch, dass er viel tut. Und derjenige, der zu wenig oder gar nichts tut, dem ist sein eigenes Wohl, sein Leib, seine Bequemlichkeit lieber. In beiden Fällen geht es um die Person selber, aber nicht mehr um Gott, nicht mehr um Jesus. Deswegen, der Teufel versucht uns entweder in diese eine oder in die andere Richtung zu treiben. Lasst es nicht zu. Die Dienste tun aber noch etwas Gutes. Sie halten uns nicht nur von der Sünde fern, sondern sie bilden auch unseren Charakter. Und für mich persönlich heißt es zum Beispiel, durch meinen Gebetsdienst in der Gebetsstunde jeden Freitagabend lerne ich treu zu bleiben, die Sorgen und Nöte der Geschwister besser zu kennen und im Gebet mitzutragen. Durch meinen Predigt- und Hauskreisdienst lerne ich im Wort Gottes zu bleiben und entwickle mich geistlich weiter. Durch meinen Gideon-Dienst lerne ich, mich anderen unterzuordnen. Wenn man einen Dienst tut, dann ist das eine ganz ehrenvolle Aufgabe. Und es bedeutet, dass man dasselbe tut, was Jesus auch getan hat. In der Welt aber ist es gerade umgekehrt. Wer hier in dieser Welt dient, der ist ja der Dümmere, nicht? Die Welt will nicht ihr Kreuz tragen, sondern die will das Kreuz abschütteln. Um das geht es der Welt. Der Welt geht es um Vergnügen, um die Befriedigung der Begierden. Die Welt möchte kein Kreuz tragen. Es ist ihnen zuwider. Und das Kreuz von Jesus ist ihnen am allermeisten zuwider. Weil es nämlich bedeutet, sich selber zu verleugnen. Es ist ganz unpopulär, altmodisch. Keiner möchte es mehr hören. Aber es ist ganz wesentlich. Gottes Maßstab ist eben ein ganz anderer als der der Welt. Weil die Welt wird vom Teufel regiert. Und der will nur immer eins, der will nur zerstören. Und er möchte, dass die Menschen in die Hölle gehen. Gott aber möchte den Menschen ewiges Leben schenken. Und dazu hat uns Gott auch große Verheißungen und Versprechen gegeben. Wer Gott die Treue hält, wird am Ende das Ziel erreichen. Er wird den Siegeskranz bekommen, erhält das ewige Leben und wird auf ewig Kind Gottes genannt werden. In unserem heutigen Bibeltext in Kapitel 7, Vers 1 heißt es, weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Ich komme zum Schluss und fasse nochmal kurz zusammen. Paulus sagt, dass wir daran denken sollen, dass uns Gott verheißen hat, dass wir seine Söhne und Töchter auf ewig sein sollen. Und darum sollen wir bereits jetzt möglichst so versuchen zu leben, wie es auch im Himmel sein wird. Dort werden wir ein sündloses Leben führen, weil wir einfach nicht mehr sündigen wollen, weil Gott uns ein neues Herz gegeben haben wird, das Gott gerne gehorcht. Und darum sollen wir bereits jetzt versuchen, uns von aller Befleckung zu reinigen, sollen die Sünde meiden. Das heißt, sündige Kompromisse meiden, die unser weißes Kleid der Gerechtigkeit wieder beflecken würden. Und wir sollen vor Gott Ehrfurcht haben und nicht leichtsinnig oder lau sein. Wir sollen mit Eifer daran gehen, in Gottes Dienst zu treten, im Gebet und in der Tat, und uns durch den Dienst verändern lassen. Liebe Geschwister, macht euch auf und lasst euch verändern.